Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er sagt, kein Einwohner zu Zion wird sagen, ich bin schwach. Denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünden haben. Wir wollen beten. Ach Herr, stell uns doch in dein Licht, dass wir erkennen, was wichtig und unwichtig ist. Stell uns in dein Licht, Herr. Wir wollen dir hinlegen all unsere Schuld, unser verkehrtes, gottloses, böses Wesen. Alles, womit wir dich betrübt haben in der vergangenen Woche. Ach, auch all unsere Sorgen und Nöte und Probleme legen wir dir hin, Herr. Decke alles zu mit deinem Blut. Nimm sie in dein Herz. Und schenke uns deinen Frieden. Amen. Wir beten weiter in der Stille. So fasse ich dich nun ohne Scheu, du machst mich allen Jammers frei. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Im 5. Kapitel des Galaterbriefs heißt es, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, das heißt der Natur, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Aberglauben, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wider solche ist Gottes Gesetz nicht. Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihre Natur samt den Lüsten und Begierden. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Vers 6 an.
Thank you.
Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, wir wollten einige Psalmstellen besprechen, an denen man so hängen bleibt, wenn man sie liest. Da heißt im Psalm 106 ein Wort, das mich gepackt hat: Sie warteten nicht auf seinen Rat. Aber wenn wir es besprechen wollen, müssen wir noch den Zusammenhang lesen. Da ist von Israel die Rede. Sie sangen sein Lob, aber sie vergaßen bald seiner Werke. Sie warteten nicht auf seinen Rat und wurden gierig in der Wüste. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, zu den Behauptungen, die wir bis zur Ermüdung in unseren Tagen vorgetragen bekommen, gehört der Satz: Das Evangelium passt nicht mehr in die moderne Zeit. Wird etwas so gesagt? Nicht in der Bibel, da wird uns der Abraham gezeigt, wie er der unendlichen Stille der Steppe nachts aus dem Zelt tritt und über sich den gestirnten Himmel sieht. Oder es wird uns der Apostel Paulus gezeigt, wie er zu Fuß, bitte Sie, zu Fuß, heutzutage zu Fuß, nicht? Wie er zu Fuß durch die kleinasiatischen, europäischen Länder zieht. Und dann sagt man mit einem gewissen Recht: Das ist uns ja eine völlig fremde Welt. Wer geht denn noch zu Fuß, nicht? Oder wer weiß, was ein Zelt ist, außer so ein paar Pfadfindern? Oder Stille der Steppe, du liebe Zeit. Das ist so eine fremde Welt. Wir haben so andere Probleme, so andere Fragen. Wir haben so einen anderen Lebensstil, so ein anderes Lebensgefühl als etwa ein Abraham. Man sagt, und das mag ganz schön gewesen sein für die Leute der damaligen Zeit, aber es passt nun wirklich nicht in unser Zeitalter. Liebe Freunde, wenn die Leute recht haben, dann würden wir Prediger des Evangeliums ja gut tun, bald einen anderen Beruf zu suchen. Wird Zeit für mich. Oder vielleicht auch eine Möglichkeit, dass wir statt der Bibel ein Wort auslegen, etwa aus dem Spiegel, ne? Oder aus dem Stern, dann wären wir wahrscheinlich kolossal zeitgemäß, nicht? Aber meine Freunde, wenn das nun gar nicht wahr ist, dann könnte es ja sein, dass sich unsere Zeit um das Eigentliche bringt. Dass es vielleicht der Grund ist, warum es so zugeht, wie es zugeht heute. Das ist die Frage, das ist eine ernste Frage. Passt das Evangelium in unsere Zeit? Nicht, es wird zu schnell gesagt. Wir wollen es mal ernsthaft fragen. Passt das Evangelium in unsere Zeit? Und nun muss ich etwas sagen, was merkwürdig klingt. Auf diese Frage, aufs Evangelium, das Jahr 1959 passt, gibt uns Antwort ein Psalm, der also viele hundert Jahre vor Christi Geburt geschrieben worden ist. Das klingt wunderbar, aber tatsächlich. Der Psalm gibt uns, unser Text gibt uns einmal auf die Frage, ob für uns heute das Evangelium richtig ist oder nicht. Wir überschreiben also den Text, passt das Evangelium in unsere Zeit. Ich möchte den Text nochmal lesen. Psalm 106, Vers 12. Sie sangen sein Lob. Hört ihr? Der Text ist das Wichtigste. Ihr müsst nämlich heute im Kopf haben, ich habe überlegt, ob ich ihn nicht abziehen soll, auf jeden Platz legen. Heute müssen wir vor uns haben. Aber dann habe ich gesagt, die Leute, die hierher kommen, sind so klug und haben so ein Gedächtnis. Vielleicht geht es so. Sie sangen sein Lob, aber sie vergaßen bald seine Werke und warteten nicht auf seinen Rat. Und sie wurden lüstern in der Wüste. Passt das Evangelium unserer Zeit. Ich habe drei Teile. Den ersten Teil überschreibe ich. Eine verblüffende Entdeckung. Eine verblüffende Entdeckung. Meine Freunde, wenn wir so von modernen Menschen reden, nicht, dann müssen wir den ja mal kurz skizzieren. Wie sind wir modernen Menschen denn eigentlich? Darf ich mal so ein paar Dinge ebenso hinzeichnen? Vor allem sind wir außerordentlich materialistisch gesinnt. Alle. Das ist noch gar kein Vorwurf. Eine schöne Wohnung. Ein Auto, wenigstens ein Moped, nee. Gutes Essen, ein Problem für unsere Lager, nee. Wenn Käse kommt, Käse. Wurst, nicht, nee. Gutes Essen. Und dann, nicht wahr, Befriedigung aller unserer biologischen Triebe. Lesen Sie modernen Roman, sehen Sie modernen, ist ja immer dasselbe. Es gibt nicht mehr Gut noch Böse, sondern der Mensch hat ein Recht und eine Pflicht, seine Triebe auszuleben. Ist richtig. Luther hatte mal ein wunderbar kluges Wort gesagt. Er hatte mal gesagt, die irdischen Begierden sind immer furchtbar eilig. Die irdischen Begierden sind immer furchtbar eilig. Und darum, weil wir so von unseren Begierden getrieben sind, sind wir also eilige Leute. Habe ich recht? Ich weiß gar nicht, wie geht das zu? Die Hälfte der Menschheit arbeitet auch samstags nicht. Aber ich höre immer zu den Satz, ich habe keine Zeit. Wenn wir noch eine Stunde arbeiten, wir haben keine Zeit. Wir sind gehetzte Leute. Ist richtig, nicht? Wir sind gehetzte Leute. Und weil wir so gehetzt sind, darum sind wir merkwürdig vergesslich. Auch ein Kennzeichen. Also von modernen Menschen sind wir ja nicht, wir leben ja nicht in der Monde. Wir sind merkwürdig vergesslich. Wer weiß noch, wenn der Käse, wie es 1945 war? Wie wir gehungert haben? Wie sein Essen aussah? Oder wer weiß noch, wie er Heil Hitler gebrüllt hat? Reden Sie doch nicht immer davon, Pastor Busch. Sie vergessen, völlig. Ja, die Vergesslichkeit ist unglaublich. Es kann heute kein Kind mehr ein Gedicht lernen. In meiner Jugend haben wir mal eine Wette gemacht, in 24 Stunden die Schillers Glocke auswendig lernen. Haben wir hingekriegt. Kann doch heute kein Mensch, nicht? Völlig unmöglich. Wenn am Erntedankfest die Jungs ihre Sprüche sagen, ich sage, schreibt es euch auf, ihr könnt sie nicht behalten, auch wenn es bloß 5 Worte sind. Völlig vergessen nicht. Also, wir alle, nicht? Mein Regenschirm besteht immer irgendwo, nicht? Und, aber lieben Freunde, man soll nicht bestreiten, dass der moderne Mensch auch zugänglich ist für religiöse Regungen. Nicht eine Kirche an der Autobahn. Finden wir in Ordnung, wenn man auch nicht reingeht, aber es gibt doch immer so ein kleines heiliges Gefühl, wenn man mit 100 Kilometer dran vorbeibraust. Ist richtig, nicht? Man ist nicht atheistisch. Und Weihnachten, der Gottlos nimmt seine Kinder an die Hand, stille Nacht, heilige Nacht. Ach ja, wir sind religiösen Gefühlen durchaus zugänglich. Habe ich einen modernen Menschen richtig geschildert? Ja. Und nun kommt meine verblüffende Entdeckung. In unserem Text, der vor fast 3000 Jahren geschrieben wurde, wird als der Mensch von vor 3000 Jahren beschrieben. Und denken Sie, genau dieselben Kennzeichen, die ich vom modernen Menschen eben genannt habe, genau diese Kennzeichen sind hier genannt beim Menschen von vor 3000 Jahren. Das ist doch verblüffend. Also ich bin immer vom Stuhl gefallen, wie ich das gesehen habe. Lieben Freunde, das heißt, der moderne Mensch ist gar nicht modern. Das ist ein Quatsch. Der Mensch ist, wie er immer war. Statt ein Steinbeil braucht eine Atombombe, das wirkt schon, aber der Mensch ist, wie er immer war. Ich möchte das jetzt mal zeigen. am Text. Sehen Sie, da wird geschildert, wie Israel durch die mächtige Hand des Herrn aus der Sklaverei in Ägypten errettet wurde und dann in die Wüste zog, nach Kanaan, nach dem Land, das Gott ihnen geben wollte. Und wieder mal, wir sprachen letztes Mal davon, immer im Psalm wird der Durchzug durchs Rote Meer genannt, wo der Herr die Wasser zerrissen, die Wände festhielt und sie durchzogen und die Ägypter umkamen. Es heißt, und der Herr ersäufte ihre Widersacher im Meer, das heißt hier. Und dann kommt es. Und sie sangen sein Lob. Damals, das waren religiöse Leute. Das war eine schöne religiöse Erhebung. Die war fast so schön wie bei Westdeutschen an Weihnachtsabend. Sie sangen sein Lob. Aber dann ging es weiter in die Wüste hinein, nach Kanaan zu. Und da war es dann nichts mehr mit dem Lob. Da war so schrecklicher Alltag und Staub. Und da heißt dann, sie vergaßen schnell seine Werke. Das sehen Sie, dieselbe Vergesslichkeit wie bei uns. Sie vergaßen, was gestern war. Sie vergaßen schnell diesen Durchzug durchs Rote Meer und die Befreiung. Sie vergaßen schnell seine Werke, genauso vergesslich wie wir. Und dann genauso eilig wie wir. Und sie warteten nicht auf seinen Rat. Die waren eilig. Wer konnte warten auf Gottes Rat? Wenn Gott mit dem Mose 40 Tage auf dem Berg da oben spricht, darauf kann man nicht warten, man muss vorwärts machen, da macht man sich ein goldenes Kalb, einen eigenen Götzen, man muss ja schließlich weitermachen, nicht? Man hat keine Zeit zu warten auf Gottes Rat. Und dann überhaupt Gott. Was heißt Gott? Der Moses kannte ihn, der Pastor des Volkes, aber also genauso gut konnte man ein goldenes Kalb haben. Und viel wichtiger war mal zu essen und zu trinken. Was heißt? Sie wurden lüstern in der Wüste. Man kann übersetzen, sie wurden gierig in der Wüste. Sie wurden gierig in der Wüste. Sie kamen zu Mose und sagten, Mensch, wir haben nichts zu trinken. Mann, wir haben nichts zu essen. Ihr habt doch zu... Ach, was? Ewig dieses Manna uns ekelt ja davor. Ewig Käse, also nicht Wurst, Moses. Nicht so. Sie wurden gierig in der Wüste. Sehen Sie, dieselben Kennzeichen. Was Gott, ja, Mose rede mit ihm. Aber jetzt geht's um handfeste Dinge, um die materiellen Güter. Wir wollen das haben, was zum komfortablen Leben gehört. Sehen Sie, das ist die verblüffende Entdeckung, die ich gemacht habe. Das ist ein Psalmwort, das vor fast 3000 Jahren geschrieben wurde. Der Mensch genauso in den eigentlichen Zügen geschildert wird, wie er heute ist. Der Mensch hat sich nicht verändert. Er war damals und genauso heute aufs Irdische gerichtet, eilig, vergesslich, gierig und ab und zu religiösen Stimmungen zugänglich. Der Mensch ist derselbe geblieben. Und das ist natürlich eine deprimierende Beobachtung, nicht? Der Mensch ist derselbe geblieben. Und Gott ist auch derselbe geblieben. Ah, ist jetzt neben mir, während ich das sage. Wie du warst vor alter Zeit, so bleibst du in ihm. Gott ist auch derselbe geblieben. Und Gottes Wille ist derselbe geblieben. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dazu hat er seinen Sohn gesandt, den Herrn Jesus. Ja, lieben Freunde, der Mensch derselbe war, Gottes Rettungswille durch Jesus dasselbe ist, dann heißt das mit anderen Worten, Evangelium passt für uns genauso wie für den Menschen vor 3000 Jahren. Das Evangelium ist uns genauso nötig wie für einen Mensch von 3000 Jahren. Und wenn Ihnen nochmal einer begegnet und sagt, passt nicht mehr in unsere Zeit, dann lachen Sie ihn aus. Und wenn Sie fragen, warum Sie lachen, sagen, Pastor Busch hätte Ihnen das Recht dazu gegeben. Ich will es verantworten.
Das Evangelium gehört in unsere Zeit, wie es vor 2000 Jahren nötig war, im Mittelalter nötig war, vor 3000 Jahren nötig war. Es ist ja Einbildung, wir hätten uns verändert. Ist ja gar nicht, das ist selbe Mensch. So, nun kommt das Zweite. Das war meine verblüffende Entdeckung. Den zweiten Teil möchte ich überschreiben, das umgekehrte Bibelwort. Das umgekehrte Bibelwort. Sehen Sie, meine Freunde, in unserem Text fanden wir also den Menschen geschildert. Materiell, irdisch gesehen, vergesslich, gehetzt, auch religiös hungrig. Aber es ist Ihnen doch aus dem Zusammenhang des Textes ganz klar, dass hier der Mensch gemeint ist, der unter Gottes Zorn steht, der gefallene Mensch, der natürliche Mensch, der heillose Mensch, der gnadenlose Mensch, der Mensch, über dem keine Gnade ist, der wird so geschildert. Und wie viele sind hier, von denen man sagen muss, armer Mensch, tust dich wichtig, aber du bist ohne Heil, ein heilloser Mensch, ein Mensch ohne Gnade, über dem keine Gottesgnade leuchtet. Und sehen Sie, wenn wir jetzt also dieses Bibelwort, diese Schilderung des gnadenlosen Menschen, des heillosen Menschen, einmal in Spiegelschrift lesen würden, verstehen Sie, ich meine, einmal in Spiegelschrift lesen, dann muss uns ja das Bild des Menschen entgegenleuchten, der das Heil gefunden hat, der Frieden mit Gott hat, über dem Gottes Gnade steht, ja, den sie einhüllt. Und das wollen wir jetzt mal tun. Wir wollen bei den Texten Spiegelschrift lesen. Das heißt, wir wollen von rückwärts lesen und jedes Wort umdrehen. Dann müssen wir ja einfach den Weg zum Heil sehen. Denn das ist der Weg zum Unheil. Also fange ich hinten an. Sie wurden lüstern in der Wüste. Ja, wir sind auch lüstern in der Wüste unserer Zeit. Meine Freunde, lass uns doch einfach mal diese Gier nach dem Materiellen erkennen als Sünde. Die Bibel nennt es so, Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Wesen sind nicht von Gott, sondern von der Welt. Lass uns doch mal diesem ganzen irdisch gesinnten Wesen ins Auge sehen und sagen, es ist Sünde. Unser Wesen ist böse. Es ist Gott entgegengesetzt. Und jetzt lese ich weiter. Da heißt es, und sie warteten nicht auf seinen Rat. Der geistliche Mensch also ist einer, der auf Gottes Rat wartet. Wie geschieht denn das? Meine Freunde, dass wir jeden Tag wenigstens eine Viertelstunde, von den 24 Stunden, eine Viertelstunde wenigstens, ganz still werden und die Bibel vornehmen. Fangen Sie im Johannesevangelium an und mal wirklich verlangend lesen. Alles andere muss schweigen. Mal verlangend lesen. Es wird mit Ihrem Glaubensleben nicht, mit Ihrer Seligkeit nichts, wenn Sie nicht anfangen, selber so auf seinen Rat zu warten und die Bibel mal zu lesen. Und dann beten Sie darüber. Ich sage Ihnen, wenn wir unsere Anliegen, unsere Probleme, unsere Nöte, so gut wir es können, vor Gott ausbreiten, dann will er uns, hat er versprochen, mit seinen Augen leiten. Das heißt, auf seinen Rat warten. Und nun kommt das Wichtigste. Das heißt hier, und sie vergaßen seine Werke schnell. Lieben Freunde, das Gegenteil also ist richtig, dass das Werk Gottes im Mittelpunkt unseres Lebens steht. Gottes größtes Werk, das wisst ihr hoffentlich, ist das Kreuz Jesu. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und der Mensch geht dran vorbei. Da sehen sie Gottes Werk. Da hängt der Sohn Gottes am Kreuz. Die Hände durchbohrt. Das Gesicht Blut überströmt. Da ist Gottes Werk, dass er seinen Sohn gab. Da bezahlt er für uns. Da versöhnt er uns. Da büßt er für uns. Ich möchte, das Kreuz würde so vor sie gestellt, dass sie es fassen können. Da bin ich erkauft worden für Gott. Da bin ich versöhnt worden mit Gott. Da ist meine Schuld bezahlt worden. Da ist das Größte für mich getan worden. Ach, Herr Jesus. Und dann hat ihn Gott von Toten erweckt. Herr Jesus, wie kann man ohne dich leben? Sehen Sie, dass der geistliche Mensch nicht der Vergaß schnell seines Werks, sondern wo Gottes Werk im Mittelpunkt steht. Und dann heißt, und sie sangen sein Lob. Ja, meine Freunde, das weiß ich, habe ich tausendmal erfahren. Wenn ein Mensch zu Jesu Kreuz gekommen ist, so dass ihm die Augen aufgehen, dass er glauben kann, seine blöden Blindheit rauskommt, dann fängt er an, Gottes Lob zu singen. Oh, es gibt Leute, die können gar nicht singen, da singen sie mit dem Herzen, aber gesungen wird. Und das dann nicht mehr bloß eine flüchtige religiöse Stimmung, sondern das ist dann ein Gesang des Herzens, der nicht abreißt bis in die Ewigkeit hinein. Sie sangen sein Lob. Es gibt eine Gemeinde Jesu Christi, die geglaubt hat und die sich erlöst weiß durch Jesu Blut. Und in ihren Reihen klingt leise ein Lied gar Wunderbarheit. Es ist das Lied vom Lamme. In einem anderen geistlichen Volkslied heißt es, ich sing von Jesu Kreuze und singe mich nicht satt. Nicht wahr, ein Weltmensch, der sitzt in der Kirche und singt überhaupt nicht mit. Und ein Christ singt sich nicht satt. Das erfüllt sein Herz mit Freude. Ich bin angenommen, ich bin erkauft, ich bin versöhnt. Mein Heiland starb für mich, er liebt mich. Ich will ein Beispiel sagen, wir kennen all die Geschichte vom Apostel Paulus, der wird in Philippi auf dem Marktplatz gegeißelt mit seinem Freunde Silas und dann ins Gefängnis geworfen. In eine elende Kerkerzelle, das heißt in die unterste Gefängnis. Und dann um die Mitternacht beteten Paulus Silas und sangen Jesuslieder und lobten Gott. Sie werden mir zugeben, da ist kein Platz für religiöse Stimmungen, da im Gefängnis verprügelt, wenn der Rücken blutig ist. Nee, das ist anders wie so Weihnachten, Aja Popeia, sondern da war kein Platz für religiöse Stimmungen. Und dann sangen sie das Lob Jesu. Ich hoffe, Sie begreifen, was ich meine, wenn wir dieses Bibelwort umkehren, das ist der Weg zum Heil. Dass ich erkenne mein irdisch gesinntes Herz, das ist ein völlig falscher Weg. Und ich darf seine Werke nicht vergessen. Und ich muss stille werden, auf seinen Rat achten. Und mein Herz muss fröhlich werden am Heiland. Und nun sage ich Ihnen, das ist der Heilsweg und Evangeliumsweg für die Menschen aller Zeiten. Das war der Weg für den Sänger dieses Psalms, den wir nicht kennen. Und das war der Weg für die Apostel, das ist genauso der Heilsweg für den Menschen im Jahr 1959. Was heißt Prasnik? Ich sehe eine unselige Welt, aber ich bezeuge Ihnen, dass ich auf diesem Wege ein glücklicher und seliger Mensch geworden bin. Das ist das Evangeliumsweg auch für die Menschen unserer Zeit. So, nur noch ein drittes. Lassen Sie mich noch ein drittes sagen, das möchte ich überschreiben, eine tiefgreifende Veränderung. Das dritte überschreibe ich, eine tiefgreifende Veränderung. Wir haben die Frage aufgeworfen, passt das Evangelium in unsere technische Zeit? Und nun soll unser Text uns endgültig die Antwort geben. Wir sahen den natürlichen Menschen, vergesslich, gierig, materiell gesinnt, ab und zu religiösen Stimmungen hingegeben. Meine Freunde, das ist das natürliche Gefälle unseres Herzens. Irdisch gesinnt, ohne Stille, eilig, gehetzt. ohne Heiland. Das ist natürliche Gefälle des Herzens zu allen Zeiten, was uns hier geschildert wird. Und darum ist das zu allen Zeiten der Zeitgeist. Und wir sahen umgekehrt den geistlichen Menschen. Er ist himmlisch gesinnt, er kann Stille haben, er wacht auf Gottes Rat, er lauscht in Gottes Wort und kann beten. Er vergisst nicht Gottes Werk, weil das Kreuz der Mittelpunkt seines Lebens geworden ist. Und sein Herz erfüllt mit Freude an seinem Herrn und Erlöser. Nun werden wir zugeben, der Unterschied zwischen diesen natürlichen Menschen und geistlichen Menschen ist so groß, dass man nur durch eine ganz tiefgreifende Veränderung vom einen zum anderen kommen kann. Das heißt mit anderen Worten, das Evangelium von der Wiedergeburt hat nie in unser natürliches Herz gepasst und hat nie dem Zeitgeist entsprochen. Es war immer eine aufregende Botschaft, das Evangelium. Meine Freunde, wer sich diesem Wege anvertraut, der wird dem natürlichen Gefälle seines Herzens und dem Zeitgeist diametral entgegengesetzt. Lassen Sie ein Beispiel brauchen. Sehen Sie, um die Jahrhundertwende hat man Häuser gebaut, schlechte Häuser. Erinnern Sie sich? Schlechte Häuser mit viel Stuck. Das sieht so heute noch so ein Balkon mit so Kyriakiden, nicht wahr? Und so komische Gesichter und viel Stuck da dran. Und so wollen wir das Haus unseres Christentums bauen. Wir wollen gewissermaßen zu unserem unbekehrten, natürlichen Herzen den Stuck des Christentums so ein bisschen dazu haben. Und nun, heute klopft man ein Stuck runter. Wir bauen mit geraden Linien. Und so sagt man, ach, das ganze Christentum passt nicht mehr. Wir hauen den Stuck des Christentums vor uns runter und machen also klar, materiell, vergesslich und so weiter. Nee. Und seht, das ist falsch. Christenstand ist nicht Stuck zum natürlichen Leben dazu. Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Dass aus dem materiell gesinnten Menschen und dem vergesslichen Menschen und also wie er hier geschildert wird, ein Mensch wird, der himmlisch gesinnt wird, seine Werke nicht vergisst, auf seinen Rat wartet und ihm Loblieder singt, dass der Sohn Mensch wird. Meine Freunde, das geschieht nur durch eine ganz gründliche Wiedergeburt unseres Lebens. Wollen Sie Kinder Gottes werden? Wollen Sie selig werden? Wollen Sie unter der Gnade stehen? Dann brauchen Sie eine Wiedergeburt. Nicht mehr und nicht weniger. Eine völlige grundsätzliche Umwandlung. Machen Sie es nicht zu einfach. Ter Stegen singt, gib, dass mein Herz sich im Grund bekehre. Gibt so viele hier, die sind so oberflächlich angestrahlt. Gib, dass mein Herz sich im Grund bekehre. Nun lassen wir uns beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass du in deiner großen Barmherzigkeit dieses Wunder an uns tun willst, dass wir wiedergeboren werden. Und du kennst die Herzen, die sich danach sehnen. Ich bitte ihnen, tu an denen das Wunder. Und erwecke auch die, die sich nicht sehnen. Amen. Wir bleiben stehen und singen aus dem Liede 189, den dritten Vers.
Angeschlagenen Lied Anhang 36, den dritten Vers singen, dir nur will ich leben und für dich nur sein. Nun wollen wir gemeinsam beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Heil und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.